Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute zum Thema Energiespeicherung. Wir haben uns in der dritten Folge dieser Podcast-Reihe, also einer der allerersten Folgen, mit Speichern beschäftigt. Haben mal geguckt, welche Speichermöglichkeiten haben wir für Energie. Batteriespeicher natürlich allen voran, aber auch die Pumpspeicherkraftwerke und dann der große Bereich Power-to-Gas, dass wir Überschussstrom nutzen, um Gase zu erzeugen, insbesondere natürlich Wasserstoff. Das war dann auch nochmal eine weitere Folge und das möchte ich jetzt einmal aktualisieren. Es gibt auch nochmal eine Frage aus der Zuhörerschaft, die genau darauf zielt, mit der Frage, also was ist der Stand der Speichermöglichkeiten des Stroms, vor allem dem Wasserstoff, welche Projekte laufen da schon und ist das alles auch auf größeren Skaleneffekten erprobt, beziehungsweise ist man sich sicher, dass dies funktioniert mit großen Energiemengen? Und der Frage wollen wir uns mit der heutigen Folge oder in der heutigen Folge beschäftigen und dann in der nächsten Einzelfolge dann auch mit dem Schwerpunkt Wasserstoff. Steigen wir also ein. Wir müssen zuerst erstmal unterscheiden bei der Speicherung ein paar physikalische Grundbegriffe. Die wiederholen wir nochmal, auch wenn wir die natürlich hier regelmäßig verwenden. Also bei Speichern muss man immer unterscheiden zwischen der Leistung und der Kapazität. Also Kapazität ist klar, wie viel Energiemenge kann ich speichern in einem Speicher, ob das jetzt ein Batteriespeicher ist oder das Pumpspeicherkraftwerk. Also die Energie dann in Wattstunden, Mega, Giga, Terawattstunden und dann auf der anderen Seite die Speicherleistung. Da geht es darum, wie schnell kann ich Energie in den Speicher bringen und wieder rausziehen. Auch da gibt es theoretische Unterschiede, dass das Einspeichern vielleicht mit höherer Leistung geht als das Ausspeichern, aber meistens ist der Wert gleich. Also da muss man ein bisschen drauf achten, weil auch die Kennzahlen, die man dann liest, auch in der Presse, das ganz gerne noch vermischen. Man kennt das, dass also die Unterscheidung zwischen Energie und Leistung dann gerne auch nochmal durcheinander geworfen wird. Aber da muss man einfach aufpassen, denn die Speicherleistung, die man hat, sagt natürlich nichts darüber aus, wie viel Energie können wir jetzt da reinpacken. Also vielleicht mal ein praktisches Beispiel, wenn man so einen Wassereimer hat. Ich denke, das ist eine ganz gute Analogie. Also die Speicherkapazität ist die Menge an Wasser, die in so einen Wassereimer passt, typischerweise 10 Liter. Und die Speicherleistung ist die Menge an Wasser, die wir dann in den Eimer bringen können. Wenn wir jetzt einen Gartenschlauch haben, dann dauert es ein bisschen. Und das Ausspeichern, das Entladen unseres Wasserspeichers geht recht schnell. Wenn wir den Wassereimer umkippen, dann ist er halt sehr schnell leer. So kann man über die Durchflussmenge des Wassers, das entspricht dann der Stromleistung, die wir dann in unseren Speicher bringen können oder wieder rausholen. Die Menge, wie viel Wasser kann so ein Wassereimer speichern, entspricht dann der Energie. Das Analogon passt halt deswegen auch ganz gut, weil es natürlich bei dem Pumpspeicherkraftwerk im Prinzip genau das ist. Wir haben das Wasser, dort speichern wir Wasser oder die Energie. Speicherung erfolgt dadurch, dass wir das Wasser hochpumpen auf ein höheres Niveau bei Pumpspeicherkraftwerken. Und wenn wir die Energie brauchen, dann müssen wir das Wasser von oben nach unten abfließen lassen durch die potenzielle Energie, also die Lageenergie, die ja was mit der Höhe zu tun hat, führt dazu, dass das Wasser halt an Rohrsystemen herunterfließt, herunterstürzt mit hohen Geschwindigkeiten. Man kann dann die Geschwindigkeit berechnen. Und dieses strömende Wasser, die kinetische Energie, wird genutzt, um eine Turbine anzutreiben. Auch das kennen wir ja schon. Die Turbine wird in Rotation versetzt und die Rotation treibt dann einen Generator an, der dann Strom produziert. Umgekehrt brauchen wir halt Strom, um das Wasser hochzupumpen, indem wir da ein Pumpensystem nutzen. Das ist das Prinzip bei einem Pumpspeicherkraftwerk. Relativ einfach nutzen wir schon seit deutlich über 100 Jahren. Das ist mechanisch haben wir das auch schon früher genutzt. Bei Mühlen auch so die ersten Antriebe, mechanischen Antriebe während der industriellen Revolution, bis dann halt der Wechsel kam von der vom rein mechanischen Antrieb hin zum Stromantrieb. Also das Speicherung kennen wir schon. Die Pumpspeicherkraftwerke sind aber etabliert, aber haben jetzt auch aktuell in der Energiewende-Diskussion weder in Deutschland, da ganz besonders nicht, noch global einen wichtigen Entwicklungsstellenwert. Also wir werden nicht beobachten, dass wir viele und sehr schnell Pumpspeicherkraftwerke zubauen, einfach weil es sehr große Kraftwerke sind. Es ist ein sehr hohes Invest, was getätigt werden muss. Die sind natürlich flexibel, keine Frage. Also die sind schon netzdienlich. Das nutzen wir jetzt ja auch aus. Also in Deutschland haben wir trotzdem natürlich eine ganze Reihe an Pumpspeicherkraftwerken. Wir sind im Moment bei knapp 10 Gigawatt Pumpspeicherleistung. Also wieder aufpassen, Leistung. Das heißt, wir können also 10 Gigawatt Leistung rausziehen. Das ist natürlich nicht, wenn wir das mal ins Verhältnis setzen, wo stehen wir bei der Steinkohle, bei den Steinkohlekraftwerken, Stand heute sind wir so 17,5 Gigawatt an Kohlekraftwerksleistung, also Steinkohle. Wind sind wir bei 62, 63 Gigawatt. Solar sind wir bei knapp 95 Gigawatt installierter Leistung. Also die Pumpspeicherleistung ist relativ klein. Das darf man halt nicht vergessen in unserem Kraftwerkspark. Was mittlerweile in Deutschland schon mehr ist, was die Leistung angeht, sind die Batteriespeicher. Da sind wir nämlich mittlerweile jetzt 2024 bei 11 Gigawatt. Also die Zahl alleine sagt jetzt erstmal nicht so viel aus. Entscheidend ist natürlich dann das einzuordnen in den Gesamtkontext. Also die Batteriespeicherleistung hat jetzt in diesem Jahr die Pumpspeicherleistung in Deutschland überholt. Das sind primär Heimspeicher. Kommen wir gleich zu, wie wir das unterscheiden. Also viele, viele kleine Batteriespeicher, die wir einfach installiert haben im Zuge der Energiewende. Jemand baut sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach und installiert sich dann auch noch den Speicher zu Hause. Das ist, denke ich, so der Standard. Wenn wir nochmal einmal ganz kurz, bevor wir zu den Batteriespeichern kommen, denn das ist so das zentrale System, was wir im Zuge der globalen Energiewende einsetzen werden. Da gehen also alle Prognosen hin. Kann man natürlich mal gucken, wie sieht denn jetzt die Speicherkapazität aus. Also wir haben in Deutschland eine Kapazität von etwas über 40 Gigawattstunden. Das zur Einordnung, das ist jetzt auch nicht so sonderlich viel. Vor allem, und das ist jetzt der Vorteil dann der von Energie und Leistung. Man kann natürlich jetzt, also beziehungsweise von den Einheiten Wattstunden, man kann dann sofort ausrechnen, was wir in Deutschland an, wie lange wir mit den Batteriespeichern uns versorgen können. Denn wenn wir die Energie durch die Leistung dividieren, Gigawattstunde durch Gigawatt, kriegen wir eine Einheitsstunde raus und wissen, wie lange können uns die Batterien mit Strom versorgen. Das ist so der Sinn. Also wenn wir das mal einordnen, wenn wir jetzt mal uns die Jahresenergiemengen angucken, die wir jetzt im letzten Jahr hatten. Also wir sind bei der Stromerzeugung sind wir bei 434 Terawattstunden, die wir an elektrische Energie erzeugt haben. Und dann 16 Gigawattstunden Batteriespeicherkapazität ist also nur ein Bruchteil. Das sind tausende Einheit dazwischen, zwischen Giga und Terra. Also die Batteriespeicherkapazität ist vernachlässigbar klein. Und wenn wir das jetzt mal ausrechnen, wir haben jetzt 16 Gigawattstunden installierte Speicherkapazität bei 11 Gigawatt. Dann sind das, wenn man das dividiert, ungefähr 1,5 Stunden. Das heißt, wenn alle Batterien in Deutschland voll geladen wären, und wir würden sie entladen, reicht das für 1,5 Stunden. Dann sind alle Batterien in Deutschland leer. Und wir werden dann entladen mit 11 Gigawatt. Das hält dann 1,5 Stunden. Also das rettet kein Energiesystem. Das hilft uns nicht über die Dunkelflaute, also Zeiträume, wenig Wind. nachts, also keine Sonne, dann helfen uns Batteriespeicher im Moment nicht. Wir brauchen grundlastfähige Kraftwerke. Im Moment noch die Kohle, also die Braunkohle, natürlich ein bisschen auch noch die Steinkohle, nicht mehr die Kernenergie. Wir haben noch die Laufwasserkraftwerke, wir haben die Biomasse, wir haben die Gaskraftwerke als Grundlastkraftwerke. Das war es dann aber auch schon. Und wir haben natürlich dann noch den Import aus dem Ausland. Da haben wir noch genug Reserven. Also die konventionelle Kraftwerkskapazität ist immer noch größer als die Spitzenlast in Deutschland. Also da sind wir immer noch safe. Und dann kommen on top noch die Importmöglichkeiten. Also es besteht jetzt keine Sorge, keine Angst, dass man irgendwie unterversorgt ist, Deutschland sich nicht selbstständig mit Strom versorgen könnte. Und wenn es kritisch werden sollte, haben wir auch schon mal diskutiert, können wir natürlich die alten Kraftwerke wieder hochfahren. Insbesondere ist natürlich die Kohlekraftwerke, die wir jetzt schon abgeschaltet haben. Also da irgendwelche Ängste, keine Panik, kein Problem. Aber wir driften ab. Ich wollte eigentlich nochmal einen Punkt ergänzen zu den Batteriespeichern. Also wenn wir jetzt nicht die Batteriespeicher nehmen, sondern die Pumpspeicherkraftwerke, also mit allen Pumpspeicherkraftwerken sind wir ungefähr bei 40 Gigawattstunden. Wir sind bei rund 10 Gigawatt Speicherleistung. Das heißt, also die Pumpspeicherkraftwerke können uns mit über 4 Stunden auch nochmal versorgen. Das heißt also, mit den Batterien und den Pumpspeichern zusammen haben wir so gute 20 Gigawatt Speicherkapazität. Also das hilft dann anderthalb Stunden und dann fallen die Batterien schon weg. Und nach weiteren 3 Stunden fallen dann auch die Pumpspeicherkraftwerke weg, wenn sie voll geladen sind. Das ist also natürlich dann der entscheidende Punkt. Das ist das ein Problem? Nee, ist es nicht, denn wir sind halt in dem europäischen Stromverbund und Deutschland ist einfach, also in Deutschland bietet sich jetzt einfach topologisch nur eingeschränkt an, Pumpspeicherkraftwerke einzusetzen. Sie sind halt auch sehr teuer im Invest und damit in den sogenannten Speichergestehungskosten. Da haben wir schon oft über die Stromgestehungskosten gesprochen, aber es gibt dann auch die Speichergestehungskosten, Levelized Costs of Storage im Englischen, LCOS. Und die sind bei Pumpspeicherkraftwerken halt relativ teuer. Das darf man nicht vergessen. Also von daher, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber an sich, wir sind im Europäischen Verbund. Also eigentlich erstmal alles gut, weil unsere Nachbarländer und auch die Länder der Europäischen Union ausreichend Speicher haben. Also in Österreich haben wir rund 2000 Gigawattstunden, vielleicht zu den gut 40 in Deutschland, die Schweizer 6500. In Norwegen haben wir 83.000 Gigawattstunden, also 83 Terawattstunden Speicher, Wasserspeicher. Jetzt müssen wir da aber aufpassen, also in ganz Europa halten wir dann 150 Terawattstunden an Speicherkapazität. Also 150 Terawattstunden sind 150.000 Gigawattstunden. Das heißt also, ganz Europa kann Deutschland, wenn alle Speicher in Europa voll wären, könnte man Deutschland zu einem Drittel aus gespeicherter Energie, also nur Wasserkraft, versorgen. So, immer überlegen, Deutschland ist nicht Europa. Wir sind zwar einer der größten Verbraucher in Europa, aber eine ganze Reihe an anderen großen Industrienationen. Das ist auch nicht Lösung, ist aber auch gar nicht der Plan. Also die Pumpspeicher werden das natürlich nicht leisten. Aber auch da nur zur Einordnung, dass also in Norwegen und vor allem in Schweden also ein Vielfaches, Faktor 1000 oder sogar 2000 mehr Speicher ist. Da ist jetzt nur der Nachteil, das sind keine Pumpspeicherkraftwerke, sondern einfach nur Wasserspeicher, die volllaufen, die gespeist werden durch Flüsse. Wenn die leer sind, dauert es halt teilweise, also mehrere Wochen, Monate, bis die wieder voll sind, weil es halt erstmal Wasserkraftwerke sind. Das heißt, eine große Staumauer wird gespeist über Flüsse oder meinetwegen noch Schmelzwasser, was auch immer. Es sind aber keine Pumpspeicherkraftwerke. Das heißt, wir können keinen Überschussstrom, der entsteht aus Windenergie oder Photovoltaik. Das wäre eigentlich genau die Idee. Wir nutzen Überschussstrom, PV und Wind und speichern den ein, wenn wir ihn nicht nutzen können. Wir nutzen Windstrom aus Norddeutschland, aus Dänemark. Wir nutzen den Überschussstrom aus der Photovoltaik aus Mittel-Südeuropa und pumpen damit Wasser in Norwegen und Schweden hoch. Das geht Stand heute so einfach tatsächlich nicht. Das muss man so ein bisschen berücksichtigen. Also wir merken, die Pumpspeicherkraftwerke sind nur bedingt die Zukunft. Und global haben wir ein ähnliches Bild. Klar, es gibt viele große Pumpspeicherkraftwerke oder auch Speicherkraftwerke. USA, Brasilien, Türkei, China insbesondere. Aber da ist auch keine Dynamik drin, wie wir sie in den anderen regenerativen Energiesystemen einmal sehen, also Wind und Photovoltaik, und auch nicht in den Batteriespeichern. So, da sind wir dann auch schon direkt beim nächsten Thema. Und das ist eigentlich das, woran man immer denkt, wenn man sagt, ja, Energie, Wind und Speicher. Wir sind bei den Batteriespeichern und das sind insbesondere die Lithium-Ionen-Batterien. Also das ist ja das, was man so kennt. Das hat jeder in seinem Smartphone, in seinem Laptop, in den Autos. Da werden eigentlich primär Lithium-Ionen-Akkus verwendet, weil sie einfach wahnsinnig effizient sind. Tatsächlich ist es so, dass die Lithium-Ionen-Batterien global ungefähr die Hälfte des Marktes ausmachen. Als zweite große Technologie haben wir dann noch die Bleisäurebatterien. Auch die kennt man jetzt auch schon lange, weil das sind die klassischen Autobatterien in den Verbrennungsmotoren. Auch da wird auch ein Wachstum erwartet. An sich ist es aber so, dass die Lithium-Ionen-Batterien der Hauptteil sein werden. Alle anderen Arten von klassischen oder auch von neuen Technologien, denn auch da geht ja die Entwicklung weiter, kann man erwarten, dass also die Lithium-Ionen-Batterien, also zumindest in den nächsten Jahren bis 2030, den Markt weiter dominieren werden. Denn dort ist im Moment die größte Dynamik. Wir haben die besten Preisreduktionsschritte, die wir da beobachten. Also das sieht eigentlich ganz gut aus. Also das wird der Weg sein. Und jetzt muss natürlich das Ziel sein, dort entsprechend große Batteriespeicherkapazitäten aufzubauen. Jetzt können wir unterscheiden in einmal natürlich Deutschland, aber auch global. Bleiben wir erstmal in Deutschland. Also die Speicherkapazität geht in Deutschland schnell rauf. Wir sind also jetzt im Moment, also diese Heimspeicher sind halt, also dominieren den Markt. Wir sind jetzt bei, wie gesagt, rund 16 Gigawattstunden. Das ist schon eine sehr positive Entwicklung. Angefangen hat das, ja, ich sag mal so 2015, 16. Da ging das dann los, dass wir so 150 Megawattstunden an Speicherkapazität hatten 2015 und dann ein exponentielles Wachstum, dass wir jetzt halt, wie gesagt, bei 16,4 Gigawattstunden sind oder mal 1000 sind wir dann bei Megawattstunden, also 16.400 Megawattstunden Speicherkapazität. Das ist eine sehr positive Entwicklung, die wir auch global beobachten. Also zu erwarten wird sein, dass global sich der Bedarf an Batteriespeichern in den nächsten Jahren stark steigern wird. Also Faktor 6 bis Faktor 7 größer bis zum Jahr 2030. Das heißt, dieser Markt, dieser Bedarf muss natürlich irgendwie gedeckt werden. Kriegen wir aber hin. Also es gibt ausreichend Lithium, das haben wir ja schon mal diskutiert, um den Markt tatsächlich zu bedienen. Aber bleiben wir noch mal ganz kurz einmal in Deutschland. Wie sieht das jetzt aus? Wo kommen diese Batteriespeicher her? Das sind hauptsächlich halt Heimspeicher. Also Heimspeicher heißt kleine Batterien, die eine entsprechend kleine Leistung haben und auch eine kleine Energie. Also es gibt diese Heimspeicher, da sagt man so, also bis 30 Kilowattstunden Speicherkapazität. Das nennt man dann Heimspeicher. Dann hat man so Gewerbespeicher, das heißt Batteriespeicher, die in Gewerbeunternehmen eingesetzt werden. Das ist dann so die Kategorie von 30 bis 1000 Kilowattstunden und Großspeicher ist dann halt, geht schon in Richtung der Netzdienlichkeit, dass also diese Speicher auch direkt ins Hoch- oder Höchstspannungsnetz einspeisen und ausspeisen können. Da sind wir dann bei über 1000 Kilowattstunden an Energie. Um das mal so einzuordnen, also 30 Kilowattstunden, das ist halt nicht sonderlich viel. Jetzt ein Haushalt, so ein typischer Haushalt in Deutschland, verbraucht am Tag, ich sag mal so Pi mal Daumen, 10 Kilowattstunden. Ah, Hausnummer. Das heißt also, ein vollgeladener Heimspeicher könnte ein Haushalt 3 Tage lang autark mit elektrischer Energie versorgen. Da hat man mal so ein Gefühl dafür. Autobatterien bei Elektroautos da, die haben Batterien, die haben so eine Kapazität von so 70, 80, teilweise gibt es auch da bei den großen Autos schon über 100 Kilowattstunden. Das heißt, die Autos sind im Grunde sind's fahrende Speicher. Kommen wir gleich noch zu, ist denke ich nochmal ein ganz wichtiger Aspekt in der Richtung. Also der Ausbau geht gut voran. Wir sehen das, dass das halt weltweit sich entsprechend entwickelt. Was natürlich daran liegt, dass die Kosten für die Batteriespeicher sinken. Also wir beobachten ähnlich wie bei der Photovoltaik und auch bei der Windenergie sehr interessante Preislernkurven, also Reduktion der Kosten. Währenddessen eine Kilowattstunde im Jahr 2013 global noch knapp $800, also das sind jetzt wieder internationale Studien, $800 pro Kilowattstunde Speicherkapazität gekostet hat, sind wir jetzt heute bei $140 pro Kilowattstunde. Das heißt also, der Preis hat sich innerhalb von 10 Jahren, also ist nur noch ein Fünftel bis ein Sechstel des Preises. Das ist der Grund, warum heutzutage Batterien, vor allem halt auch Großbatterien, denn das sind jetzt ja die Durchschnittspreise von Heimspeichern bis Großbatterien, und je größer man das System skaliert, desto günstiger wird natürlich das Batteriesystem. Das ist halt der Grund, warum es funktioniert, dass man mittlerweile auch mit großen Batterien in den verschiedenen Ländern agiert. Ganz vorne sind, was die elektrochemischen Energiespeicher, also Batterien angeht, die USA mit 8 Gigawatt installierter Leistung. Die Briten bei 2,3, China 1,9 Gigawatt. Das sind dann die Projekte, die dann schon groß und relevant sind. Das sind halt insbesondere halt die Lithium-Ionen-Batterien. Das lohnt sich jetzt so langsam, um dort aktiv zu werden und dann auch netzdienlich zu sein. Was ist zu erwarten beim Ausbau jetzt in der Zukunft? Also wo müssen wir denn hin? Bei den aktuellen Szenarien müssten wir, wenn das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden wollte, sind wir jetzt schon drüber, bräuchten wir global aber bis 2050 4000 Gigawatt Batteriespeicherkapazität. Na, heute wieder so eine viele Zahlenfolge, aber das bleibt nicht ganz aus bei der Frage. Also 4000 Gigawatt, 4 Terawatt Speicherleistung. Damit wir halt entsprechend reagieren können, wenn wir ein komplett dekarbonisiertes Energiesystem weltweit hätten. Aktuell geht der Trend mit den Szenarien, die man sagt, mit den Ausbaupfaden, da haben wir nur ein Drittel der Leistung, wenn wir installiert haben. Also wir sind da, was die Prognose angeht, tatsächlich auf dem falschen Weg. Das heißt also, grundsätzlich haben wir eine Dynamik, also das, was wir jetzt in Deutschland mit dem exponentiellen Wachstum sehen, sehen wir halt auch global. Vor allem halt auch getrieben durch die Elektrofahrzeuge, die jetzt so ganz langsam an Fahrt gewinnen. Also wenn man das so global vergleicht, das ist natürlich alles noch jenseits von Gut und Böse. Also von den neu verkauften Autos, jetzt 2023 waren 12% weltweit batterieelektrisch. Das ist das ist nichts. Also in Norwegen sind wir bei 85%. Also da, das sieht deutlich besser aus. China entwickelt sich da sehr dynamisch, wie zu erwarten. Da sind wir auch bei 18%. Also das geht ganz gut. Aber wenn man anguckt, wie ist so der Gesamtanteil der Elektrofahrzeuge, weil sie nur mal fahrende Batterien sind. Wenn ich sie laden kann, kann ich sie auch grundsätzlich, technisch ist das möglich, entladen, das sogenannte bidirektionale Laden. Und das wäre ja eigentlich ganz gut, wenn ich das Auto nicht brauche, kann ich es ja irgendwo anstecken und dann kann ich auch zur Not Energie rausziehen, um es dann netzdienlich zu machen. Aber die Anteile sind einfach noch zu klein. Also in Deutschland 5% der Autos sind batterieelektrisch, weltweit sind wir nur bei 3%. Also das ist noch kein signifikanter Anteil. Der Hauptteil ist immer noch, sind immer noch Verbrennungsmotoren. Selbst Norwegen als das Musterland der Elektromobilität liegt jetzt bei 30% der Autos sind batterieelektrisch. Also die werden natürlich nach und nach werden die ihren Anteil steigern, weil dann die Verbrennungsmotoren alle rausfallen aus dem Markt. Die werden dann einfach zu alt und das Ersatzauto ist dann in der Regel batterieelektrisch. Also das ist die Marktentwicklung. Woran liegt das natürlich auch da? Batterien werden immer günstiger. Das ist der Haupttreiber bei den Elektrofahrzeugen. Da sind wir auf einem guten Weg, aber die positive Dynamik, die wir beobachten, ist halt dann doch noch zu langsam. Wir sind ganz am Anfang eines möglicherweise exponentiellen Wachstums, was das angeht. Da ist nicht viel zu erwarten jetzt, dass das einen signifikanten Anteil hat. Aber dennoch, das muss man mitspielen und so wird es dann tatsächlich auch gesehen, wenn wir die Speicherkapazitäten uns jetzt in den Szenarien mal angucken, zum Beispiel für Deutschland. Das Fraunhofer ISE hat da ja eine entsprechende Transformationspfadstudie entwickelt, die wir hier auch regelmäßig verwenden. Und da wird es so sein, dass die stationären Batterien, also die Batterien, die dann zu Hause als Heimspeicher, aber dann auch Großbatterien, die werden im Vergleich zu den Autos, das heißt also zu den mobilen Batterien, wenn wir sie mal so nennen, die mobilen Batterien werden Faktor 1,5 mehr sein. Das ist ganz wichtig. Also wir brauchen künftig die Elektroautos als fahrende Batterien. Wir müssen natürlich berücksichtigen, man muss primäres Ziel natürlich erstmal fahren können von A nach B und auch wieder zurück. Aber dennoch müssen die als Batteriespeicher am Netz sein, integriert werden. Die Herausforderung, das ist dann der letzte Punkt, wird natürlich das Geschäftsmodell sein. Kommen wir jetzt gleich zu. Also das noch, also zur Information, die Autos zählen in den Studien immer mit als Batteriespeicher, die wir dann theoretisch nutzen können im Zuge der Energiewende. Das wird natürlich eine komplette Umstellung sein müssen, wie wir mit Speichern, wie wir auch mit unserer Mobilität umgehen. Da wird es also ohne Zwang, sondern es muss marktdienlich sein. Christian Kammlott wird es dann entsprechend auch ausdrücken. Also wir brauchen da einen entsprechend guten Weg, um die Autos für Energieversorger, aber auch für die Besitzer der Autos entsprechend marktattraktiv zu halten, sagen wir es mal so. Also das sieht aber grundsätzlich ganz gut aus. Und dann der dritte Teil, aber das wird dann der Fokus sein in der nächsten Folge, dass wir Überschussstrom nutzen für die Gasproduktion, also erstmal Wasserstoff aus der Elektrolyse, dass wir mit Strom, Wasser, H2O aufteilen in Wasserstoff und Sauerstoff. Auch das ist jetzt nichts Besonderes. Auch das können wir ganz gut. Da müssen wir natürlich, da sind wir aber auch noch ganz am Anfang. Ja, also richtig gut geht es da noch nicht los. Es ist halt immer noch sehr teuer, diesen Wasserstoff herzustellen. Das ist ja dann der sogenannte grüne Wasserstoff, wenn wir den Strom nutzen, um dann den Wasserstoff zu gewinnen, also regenerativen Strom, der treibhausgasfrei ist, kein fossilen Strom. Das ist im Moment halt das Problem. Wir nutzen im Moment Methan als Wasserstoffquelle und bei dieser Herstellung von Wasserstoff aus Methan, also Erdgas, entsteht als Abfallstoff Kohlendioxid. Das ist halt das Problem, denn wir müssen ja beim Methan, beim CH4, müssen wir, wo wir die H4s haben, also die vier Wasserstoffatome, dann bleibt ein C übrig. Und was machen wir damit? Packen wir zwei Sauerstoffatome dran, haben wir CO2, fertig. Das ist natürlich ein größeres Problem. Da, wie gesagt, gucken wir uns aber in der nächsten Folge das mal etwas genauer an, weil das nochmal ein ganz anderer Sektor ist, der auch wichtig sein wird, aber bei dem wir hier in Deutschland auch, denke ich, relativ, weil wir werden uns da nicht komplett selber mit Wasserstoff versorgen, gucken wir uns, wie gesagt, an. Aber zurück und damit auch zusammenfassend zu den Energiespeichern, also das die Pumpspeicher sind nicht die Zukunft. Wir werden sie weiter natürlich nutzen, weil es auch ein Kraftwerkstyp ist, der sehr, sehr langlebig ist. Also rechnet man eher in Jahrzehnten, in Dekaden, was den Betrieb angeht, um auch das Invest zu rechtfertigen. So ein System ist auch der Grund, warum wir einfach jetzt in neue Pumpspeicherkraftwerke eigentlich nicht mehr investieren in Deutschland oder auch nicht in Europa, weil einfach das Invest so groß ist. Da setzt man lieber auf kleine dynamische Systeme. Das große Problem bei den Speichern, dann dem Thema werden wir uns nochmal in Ruhe widmen, ist aber, dass das jetzige Strommarktkonzept dazu führt, dass Batteriespeicher nicht netzdienlich agieren. Das heißt, das alleroberste Ziel, jetzt neben der Speicherung von Überschussstrom und dem Verhindern des Abregelns von elektrischer Energie aus Photovoltaik und Wind, ist natürlich, müssen das Netz stabil halten. Also Erzeugung und Verbrauch immer auf einem Level halten, innerhalb Europas, nicht nur Deutschland, sondern innerhalb unseres europäischen Stromverbunds. Das ist aber im Moment vom Strommarktdesign nicht so, dass die Batteriespeicher das sinnvoll machen. Denn was machen die Heimspeicher, die an der Photovoltaikanlage hängen? Wenn die Sonne scheint, laden die sich auf. Das passiert dann also jetzt in den Sommermonaten, ich sag mal so ab Ende April, Mai bis dann September. Sonne scheint gut, laden die sich sofort voll auf und sind dann, wenn die Mittagsspitze kommt, sind die dann gegebenenfalls voll geladen. Das ist nicht so sinnvoll. Das Zweite ist, was die Netzdienlichkeit angeht, sie sind halt ungesteuert. Die Photovoltaikanlage speist dann voll ins Netz ein. Der Batteriespeicher ist voll. Und wenn wir dann viel Überschussstrom haben, können wir den irgendwo hinbringen oder verbrauchen. Was viel sinnvoller wäre, ist, wenn diese Batterien, die Heimspeicher, zentral vom Energieversorger gesteuert werden könnten, quasi als Schwarmspeicher wird das dann ganz gerne mal genannt, dass man einfach viele kleine Batterien virtuell zusammenschaltet zu einer großen Batterie, die dann zentral von einem Energieversorger, also Stadtwerk oder sowas, gesteuert wird. Und das passiert dann netzdienlich, also zur Netzstabilisierung, wenn wir Überschussstrom haben, wenn die, und das führt also mal automatisch dazu, dass der Strompreis in den Keller geht, teilweise ja sogar negativ wird, dass man dann die Speicher lädt. Das mag aber dann in dem Moment nicht nützlich sein für den Privatanwender, der die Batteriespeicher zu Hause hat, aber dann wird das einfach zentral gemacht für das übergeordnete Ziel, netzdienlich zu sein, was natürlich dann in der Konsequenz dazu führt, dass der Strompreis auch sinkt, weil wir Netzentgelte reduzieren etc. Auch da passieren jetzt gerade die ersten Änderungen, Anpassungen an eine Dynamisierung des Strommarktes, dass wir zum Beispiel zeitlich flexible Netzentgelte haben, also dass das Netzentgelt sich anpasst an die Strommarktgegebenheiten. Zweites Problem ist, wenn wir jetzt auch über die Großspeicher sprechen, die speisen natürlich dann ins Netz ein, wenn der Strompreis hoch ist und die ziehen Strom aus dem Netz und laden sich auf, wenn der Strom günstig ist. Logischerweise, dann verdiene ich ja Geld. Das korreliert aber nicht zwingend mit der Stabilisierung des, ist nicht des überregionalen Stromnetzes, sondern des regionalen Stromnetzes. Beispiel oder Problem ist dabei, wenn wir jetzt in Norddeutschland viel Windstrom haben, in Süddeutschland aber nicht, weil da nicht so viele Windräder stehen, wir in Deutschland natürlich einen Marktpreis haben. Das heißt, jetzt in dem Moment ist der Strommarktpreis sehr hoch. Dann würde die Batterie ausspeisen, weil sie in dem Moment Geld verdienen kann. Gleichzeitig würden aber auch die Windanlagen vielleicht einspeisen in Norddeutschland, was dazu führt, dass wir in Norddeutschland in den Verbundnetzen oben in Norddeutschland zu viel Strom haben, der dann wieder abgeriegelt werden muss, währenddessen in Süddeutschland der Strom gar nicht ankommt, weil wir ihn dann nicht hintransportiert bekommen. Was halt passieren müsste, ist, dass die Batterie netzdienlich agiert und sagt, es gibt gerade viel Windstrom in meiner Region, ich darf jetzt nicht einspeisen. Beziehungsweise ich muss jetzt laden und nicht entladen, obwohl mir der Marktpreis am Strom was anderes vorgibt. Und da gibt es noch keine Marktanreize, die das fördern. Da müssen wir noch hin, das dauert aber in der Transformation sehr lang, ob das jetzt mehrere Strompreiszonen in Deutschland sind etc. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber das darf man jetzt bei der ganzen Diskussion nicht vergessen und da entwickeln wir uns im Moment sehr schnell hin, weil wir vor allem ja viel Photovoltaik in Deutschland zubauen. Das heißt, dieser Mittagspeak wird immer höher, vor allem halt an den Wochenenden, wenn die Last niedrig ist. Das führt dann dazu, wir haben wahnsinnig viel Photovoltaikstrom im Netz, der ist nichts mehr wert, die Energieversorger geben Geld dafür, die Speicher sind alle voll, ja, was machen wir dann? Dann müssen wir abregeln. Und das ist natürlich irrsinnig, wenn wir Strom wegschmeißen. Da gibt es, wie gesagt, noch kein Strommodell oder Strommarktmodell, wie wir das vernünftig abdecken können. Das wird jetzt so der nächste Schritt sein. Da können wir jetzt keine 5 Jahre mehr warten, denn durch diesen sehr schnellen, sehr dynamischen Ausbau der Photovoltaik geht das halt entsprechend schnell. Denn wenn wir uns das mal angucken in Deutschland, was jetzt den Zubau angeht, also wir sind dieses Jahr wieder auf einem guten Weg. Wir haben letztes Jahr haben wir 15,5 Gigawatt zugebaut, wir sind jetzt schon wieder bei 11 über 11 Gigawatt, also wenn sie 15 nochmal erreichen, müssen wir mal gucken. Aber der Ausbau ist erneut sehr gut, denn die vorherigen Jahre waren maximal 8 Gigawatt. Also das geht weiter sehr dynamisch. Die Windenergie kommt da nicht mit und nicht hinterher. Also da sind wir deutlich zu gering. Letztes Jahr nur 3 Gigawatt oder weniger als 3 Gigawatt zugebaut. Dieses Jahr sind wir bei 1,5 Gigawatt, also nur knapp die Hälfte. Ist deutlich träge. Also die Dynamik steckt in der Photovoltaik in Deutschland, europaweit, global. Und das führt halt immer stärker zu dieser Mittagsspitze und auch zu dem Problem, dass natürlich nachts und auch in den Wintermonaten nicht ausreichend Photovoltaikstrom haben. Wir brauchen den Mix mit der Windenergie und die Speicher, die alle gemeinsam netzdienlich arbeiten. Zusätzlich dann auch noch zu einer Flexibilisierung des Verbrauchs, das heißt also Anpassung des Verbrauchs, sowohl im Privatsektor als auch im gewerblichen und industriellen Sektor. Anderes Thema, aber auch das ist nochmal eine Art der Pufferung, nicht der Speicherung, sondern der Pufferung, dass wir anfangen, Lasten zu verschieben, und zwar intelligent und auch monetär attraktiv. Das wird nochmal eine Herausforderung. Da werden Batteriespeicher sicherlich beitragen können. Dann sind wir eigentlich auch schon am Ende dieser Folge. Wie gesagt, dann in der übernächsten Folge sprechen wir noch mal über den Wasserstoff. Und zwar ruhig mal ein bisschen kritischer, weil das ja Wasserstoff wird ja immer so als das glorreiche Gas, der Champagner der Energiewende, wird da auch schon mal genannt von politischen Vertretern. Ist er das wirklich? Ist Wasserstoff die Lösung? Wie sieht es dann auch, also wieder in Richtung mit den E-Fuels aus, die ja dann auch aus Wasserstoff hergestellt werden? Wie sieht es mit dem Bedarf der Industrie aus, mit Wasserstoff-Ready-Heizung, mit Wasserstoffautos? Gucken wir uns dann in 2 Wochen an. Nächste Woche erstmal wieder eine Folge zusammen mit Christian Kamloth. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.